palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao a tutti. Diese Woche der etwas nicht mehr ganz so müde Mario, zumindest körperlich, geistig dann doch auch ein wenig erschöpft. Ich grüße aus dem sächsischsten südlichen Bundesland Braunau, Bayern oder keine Ahnung. Ja, etwas frustrierendes Wochenende liegt hinter mir, aber ich freue mich, dich zu sehen, Marius, und schön, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt bei Serie Amore. Es ist Dienstag und es ist Zeit für Calcio.
So sieht's aus. Scheiß Politik. Mehr Fußball. Ach nee, kann man das trennen? Schwierig. Nee, lassen wir das.
Keine Ahnung. Ich würde auf jeden Fall sagen, sollte es bei uns HörerInnen geben, die die AfD gewählt haben, dann können die sich konnte schön komplett verpissen. Direkt entfolgen. Ihr müsst mir auch nicht in die DMs leiden. Alles Weitere können wir sonst vielleicht auf körperlicher Ebene austragen, aber nicht mal dazu habe ich gerade die Kraft. Nee. Also, Calcio ist unsere Politik, sagen wir es einfach.
Genau, so sieht's aus. Ja.
Es ist viel passiert und es sind auch viele Fotos und Videos in den letzten 2-3 Wochen reingekommen. Das wird jetzt nach und nach sortiert von Marius und bei Instagram dann zu sehen sein für euch. Danke dafür, danke an euch, danke an Marius, der da hauptsächlich das Insta-Game betreut bei uns. Und weil uns das letzte Woche durchgerutscht ist, das kam nämlich auch über Insta rein, sei erwähnt, dass Michele am 29. Oktober bei Inter gegen Roma vor Ort sein wird. Das ist nicht das schlechteste Spiel, wie ich mal finde. Und der hat uns gefragt, ob wir das mal hier erwähnen möchten. Das haben wir hiermit getan. Das bedeutet auch sozusagen, Michele würde sich freuen, wenn aus der Community auch jemand dort ist, wenn er sich dann meldet. Dann könntet ihr da zusammen ein Café Sportivo oder so zu euch nehmen und gemeinsam euch das Spielchen angucken. Der Handle bei Insta ist @michelito1303. Ich schreibe es auch nochmal in die Shownotes in jedem Fall. Meldet euch da gerne. Ansonsten haben wir noch im Gepäck ein Stadionerlebnis aus der Serie B. Das kommt dann am Ende der Folge. Und der Polyesterprinz aus Hessen hat sich auch wieder, da sind wir beim nächsten Scheiß-Bundesland im Übrigen. Zumindest was wir eben besprochen hatten, angeht. Aber genau, der hat sich gemeldet und hat nochmal ein kleines Trikot-Update. Dann ist es doch nach unserer großen Folge noch das ein oder andere reingekommen. Auch just erst jetzt an diesem Wochenende. Und darüber wollen wir gleich sprechen, können aber da auch noch eine übergeordnete Frage von Matthias einwerfen, der schon mehrfach versucht hat, ein Fußballspiel in Italien zu besuchen und immer war eine italienische ID nötig. Gibt es auch eine andere Möglichkeit? Viele Grüße. Also ich bin da auch schon ohne italienische ID reingekommen. Was meint er denn genau mit, oder meint er die Fidelity-Card?
Ich schätze, dass das gemeint ist, genau. Und weil es, wenn man bei Ticket One und sowas guckt, dann wird das häufig abgefragt. Und je nach Verein, auch für alle Blöcke, also bei Bologna zum Beispiel konnte ich nichts online kaufen vorher, aber im Kiosk war das kein Problem, weil man da den Ausweis dann vorzeigen konnte, einfach den Deutschen oder welchen auch immer man so besitzt. Und andere Vereine wiederum, wenn du dann nicht gerade in den Heim- oder Gästeblock willst, fragen die eigentlich auch nicht die Fidelity-Card-Nummer ab. Mhm. Also zum Beispiel bei den Mailänder-Vereinen musste ich mich einfach nur über die Website registrieren und dann war der Vorverkauf, der wurde darüber auch abgewickelt und das war gar kein Problem. Ja. Also wenn es jetzt nicht gerade ein Spiel ist, was droht, ausverkauft zu sein, wenn du vielleicht in der Stadt schon ein paar Tage vorher bist, geh einfach mal zu einem Lotto-Kiosk hin Und wenn die kein Englisch sprechen und du nicht Italienisch sprechen solltest, machst du das mit einem Translator übers Handy oder so und dann mit Arm und Bein kriegt man das auf jeden Fall hin, dass die dir da ein Ticket verkaufen.
Ja. Ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich so die eine Antwort auf die Frage gibt es tatsächlich gar nicht. Die Erfahrung habe ich eben auch schon gemacht. Ich verstehe aber auch, dass eben, wenn man eine Reise plant, das Ticket vorher online zu kaufen, natürlich für viele schon auch wichtig ist.
Klar, auf jeden Fall.
Aber oft ist doch der Kiosk oder die Stadionkasse in Italien auch noch zu bevorzugen, würde ich mal so sagen.
Ja.
Ich würde auf jeden Fall nicht bevorzugen wollen, zum Beginn des Spieltags länger über Empoli gegen Udinese zu sprechen. 0-0, das ist wieder genau so ein Ding. Wenn ich jetzt bei Kicktipp reingucke, ich bin mir fast sicher, das habe ich getippt. Das gucke ich live nach.
Ich auch. Das,
pass auf. Wo bin ich denn? Remi. Ah, 1-1 habe ich getippt. Verdammte Axt.
Ich auch. Ja, dann gibt es nur 2 Punkte statt 4.
Ja. Und das war ein extrem schwacher Spieltag bei mir. Das können wir direkt einmal vorne weg machen. Ich habe nur 8 Punkte gemacht.
Uiuiui.
Junge.
Ich 11. Also,
Ich habe 31 Plätze verloren.
Krass.
Uiuiui. Ja, ja. Das war dann wahrscheinlich auch ein wilder Spieltag.
Oh, du bist jetzt gleich auf mit mir.
Ah.
Also, wir sind direkt nebeneinander in der Tabelle.
Na, guck mal an. Ja, aber das war auch kein Expertenspieltag, würde ich mal sagen.
Nee.
Lecce hat mal den nächsten Punkt geholt. Also Empoli, Udinese für Empoli, glaube ich, ist der Punkt vielleicht sogar fast besser als bei Udinese. Ey, wir wollten nochmal checken, ob Trainer entlassen worden sind vor der Aufnahme, ne?
Stimmt. Ich gebe mal Esonerato bei X ein. Bari hat den Trainer entlassen.
Okay, wer war da Trainer?
Michele Mignani.
Ja.
Und Pasquale Marino ist das, glaube ich, den sie wahrscheinlich jetzt holen.
Hier ist schon wieder Struktur drin, das gefällt mir. Ja, keine Ahnung. Ein Punkt, mit dem Empoli eventuell von der Ausgangslage her irgendwie ein bisschen besser leben kann, ne? Also damit hält man irgendwie Udinese unten mit drin und hat selber zumindest mal wieder, ja, jetzt gerade sogar auch 0 gespielt. Andrea Zoli Masterclass. Also, aber wir haben doch damals tatsächlich auch gesagt, dass, klar, wir fanden Zanetti geil, aber als sie damals Andrea Zoli rausgehauen haben, meine ich mich auch noch dran zu erinnern, dass du gesagt hast, dass du das nicht cool findest.
Ja, das ist halt immer die Frage, was man in Empoli so erwartet, ne? Und mehr als Abstiegskampf bis zum Ende eigentlich. Ich weiß nicht, was sagt man dazu? So, wenn die ein halbes Jahr super überperformen und in der Hinrunde 2-mal in Folge irgendwie 30 Punkte holen oder so und dann halt nichts mehr in der Rückrunde, dann ist das unterm Strich eine normale Saison. Hashtag Werder.
Ich hätte es gerade eigentlich gesagt, das italienische Mainz.
Ja, oder so.
Oder dann alle auch einfach sagen, wow, die haben voll guten Fußball gespielt und so. Und ich so, hey, Digga, Mann, overrated at fuck. Naja, Empoli ist auf jeden Fall nur noch 18. das sozusagen jetzt. Und auch nur ein Zähler hinter Udinese, die den ersten Nicht-Abstiegsrang belegen.
Ich lese gerade, bei Udinese ist gibt es noch nichts Konkretes, aber...
Warte mal, lass mich raten. Da ist Massimo Oddo im Gespräch.
Bestimmt. Nee, das, also Namen werden da noch keine, oder doch werden da Namen genannt. Auf diese Seiten klicke ich jetzt nicht drauf, auf den.
Komm, gib mir einen Namen, der genannt wird.
Warte. Auf jeden Fall Sotil Arischio. Und Gino Pozzo ist wohl vor Ort gewesen, sich das anzugucken.
Ist das der Sohn oder der Papa?
Das ist der Sohn.
Ah, okay. Dem jetzt auch. Das Watford ist der braucht Watford,
ja, glaube ich. Okay. Ja. Was haben wir? Haben wir hier irgendwelche Namen? Giampaolo e semplici i due nomi in Lizza se sutil.
Okay.
Dovesse saltare.
Ah, das ist auch wieder einfallsreich, ne?
Ja, ja. Ja, irgendein Medium hat Giampaolo ja auch als möglichen Nachfolger für Rudy Garcia genannt. Ne? Das halte ich auch für wahrscheinlich.
Das würde aber, warte mal, kriege ich das jetzt richtig zusammen? Das ist der kleine wilde Klatzkopf, oder?
Giampaolo, es ist der mit den traurigen Augen, der bei Sampdoria so lange auf seinen Rauswurf gewartet hat. Ah, nein,
okay, jetzt kriegst du komplett durcheinander. Wen meine ich? Der,
Cesar Cosmi?
Nee, der Wilde, der auch Nationaltrainer war in... Junge, war der nicht auch bei Sevilla dann Trainer?
Uff. Ach so, Sampaoli, so heißt der, glaube ich, der Argentinier. Ist das ein Argentinier? Ja.
Ja. St. Pauli? Nein, wie heißt der?
Sampaoli.
Ah, Sampaoli, genau. Ja, genau, den meine ich. Boah, ey, aber Giampaolo wäre komplette Bankrotterklärung.
Ja, das wird auch nicht passieren. Das ist ja totaler Quatsch.
Ja, kommen wir gleich auch noch dazu. Lecce hat sich gefangen, aber nimmt halt jetzt auch zwischendurch, ich finde das nach dem guten Saisonstart und so auf den Boden der Tatsachen zurück, zu kommen, dann ist trotzdem wichtig, so zwischendurch einfach mal hier und da einen Punkt mitzunehmen. Das haben sie gemacht. Zu Hause gegen Sassuolo. Den Gag kann man jede Woche bringen, ne, bei Sassuolo.
Ja, absolut, absolut. Es ist absolut unmöglich vorherzusehen, wie diese Mannschaft spielt. Nur, womit man sicher sein kann, Berardi trifft.
Ja. Der trifft diesmal per Strafstoß und Krstović, der Torschütze für Lecce, 1:1, der Endstand. Eine Punkteteilung gab es auch in San Siro, da die Nerazzurri unter der Leitung von Simone Inzaghi eine 2:0-Führung noch aus der Hand gaben. Der frühe Doppelschlag erfolgte durch Innenverteidiger Acerbi in der 11. Minute und dann der Lautaro-Tor per Traumtor in der 13. Minute zum zwischenzeitlichen 2:0. Dann aber, und den haben wir liegen gelassen, jetzt nehmen wir ihn mit für alle Namens-Gags-Fans. Möchtest du ihn sagen? 19. Minute.
Riccardo Torsolini.
Und in der 52. Zirkzi mit einem sehr sehenswerten Treffer.
Absolut.
Muss man sagen.
Da hat er sich die Verteidiger und den Torwart schön ausgeguckt.
Und damit gibt Inter tatsächlich die Tabellenführung ab. Bologna, also wenn man sich jetzt so die letzten Wochen von Bologna anguckt, denkt man, hui, aber eigentlich, ne? Und dann guckt man auf die Tabelle und denkt sich, hä, warum sind die denn nur Elfter? Und dann, ja, okay, das war halt 0-0 gegen Hellas, 0-0 gegen Napoli, 0-0 gegen Monza und dann das 3-0 gegen Empoli mit dreimal Torsolini und jetzt das 2-2 gegen Inter.
Stimmt, Bologna ist tatsächlich seit 7 Spielen ungeschlagen, aber hat 5-mal davon unentschieden gespielt.
Und das haben, aber die könnten jetzt halt einen kleinen Run starten, weil die spielen jetzt halt zu Hause gegen Frosinone und dann bei Sassuolo, okay. Ja, dann ist auch schon wieder Coppa Italia gegen Hellas und dann Lazio und Florenz noch. Also, aber Bologna, ich glaube, mit Motta sind die da auf einem guten Weg und nicht umsonst. Also ich glaube, wenn du gegen Inter nach einem 2-0 wiederkommst, dann hat das erstens natürlich mit einer gewissen Unprofessionalität der Nerazzurri zu tun, aber ich glaube, da kannst du dir selber auch schon irgendwie was von mitnehmen.
Das kann man auf jeden Fall.
Bei Inter...
Lautaro ja. Vielleicht ein bisschen übermotiviert, wie er da in den Zweikampf geht vom Anschlusstreffer.
Das ist richtig.
Stürmer ja. Nicht verteidigen im Strafraum.
Ja.
Alte Weisheit.
Und andere alte Weisheit ist, dass du auch Spiele 1-0 in der Champions League gewinnen kannst. Ja,
völlig egal. Ja. Ich hab's nicht gesehen, ich habe nur gehört, dass Lautaro da sehr, sehr viele Chancen hat liegen lassen. Ja. Thuram hat dann ausnahmsweise mal getroffen.
Ja, stimmt, die hätten das auch 5-0 gewinnen können, das Spiel, das ist vollkommen richtig. Ja. Ja. Viel Spektakel bei Inter. Das Turiner Stadtderby. Ehrlicherweise bin ich mir fast zu doof dafür, da jetzt noch weiter drüber zu reden. Das habe ich mit Christian Bernhard begleiten dürfen. Das war bodenlos.
Also ich bin spielerisch schlecht?
Oder? Ja, also man geht ja oft in, ich weiß noch, das letzte Derby war dann 4-2 für Juve. Und ich bin jetzt schon oft bei, gerade in den englischen Wochen, auch bei Milan-Spielen, bei Inter-Spielen, bei Juve-Spielen vor allem, mit einer sehr geringen Erwartungshaltung an die Sache ranzugegangen, dann, um mich dann doch positiv überraschen zu lassen. Aber dem Spiel ging alles ab. Also wenn du dann halt wenigstens irgendwie was hast, dass die sich da auf die Socken hauen und da eine hohe Zweikampfintensität drin ist. Aber Juve hat da, hat dem Spiel sofort auch auf Juve, im Juve-Style die Seele entzogen und dann halt mit zwei Standards das Spiel 2-0 für sich entschieden. Und das ist dann, glaube ich, irgendwie schon Ewigkeiten. 2015 hat Torino das letzte Mal ein Derby gewonnen, da hat Quagliarella noch für die Toro getroffen. Und zwei, drei Takeaways habe ich vielleicht trotzdem noch. Also, ja, Torino hat, ey, das ist nach vorne monstermäßig harmlos, was die Juric-Mannschaft da anzubieten hat, vor allem mit Ball. Die haben in der 87. Minute das allererste Mal aufs Tor geschossen. Dann hat aber tatsächlich der eingewechselte Sanabria fast noch mit dem Seitfallzieher das 1-2 gemacht. Dann hätte es vielleicht nochmal gebrannt, aber so überhaupt gar nicht. Ich habe nicht gecheckt, wie man das Tor von Gatti 4 Minuten lang checken muss, bis es zählt. Der allerdings, finde ich, der könnte ein wichtiger Bestandteil der Juve-Truppe werden. Ich meine, ich finde den jetzt natürlich, dass der ist irgendwie, der, wenn der 38 Spiele macht, dann weißt du auch, dass du qualitativ in der Verteidigung vielleicht nicht gut genug besetzt bist. Aber der lebt das. Ne? Also muss mal gucken, wie der sogar, das ist, glaube ich, der erste Spieler, der mit 4 Minuten Verzögerung nach dem VAR nochmal doppelt so krass ausgerastet ist wie davor zu, bei seinem ersten Serie A-Tor, und das in Derby kann man so machen.
Das ist, glaube ich, auch, als der verpflichtet wurde, hat er das auch so Wellen geschlagen, dass der ja schon so Tonali-mäßig tatsächlich als Kind in Juve-Bettwäsche geschlafen hat und so weiter.
Milik hat dann nochmal genetzt. Man muss sagen, bei beiden Toren sieht Vanja Milinkovic-Savic auch extrem schlecht aus. Also, wie man mit 2,2 Meter so eine Strafraumbeherrschung in Anführungszeichen haben kann, wie der Kollege, das bleibt mir schleierhaft. Ansonsten, glaube ich, muss ich die ganze Thematik, was ist die Idee von Max Allegri, wie wir Fußball spielen lassen, heute hier nicht nochmal aufmachen, weil davon habe ich in dem Spiel auf jeden Fall gar nichts gesehen oder viel zu viel.
Vielleicht wusste er ja genau, dass man gegen, egal ob er nur eine Idee hat oder nicht, gegen Juric klappt das sowieso nicht, also versucht man es dann mal auf die altbewährte Verfahrensweise oder so. Vielleicht war das seine Herangehensweise, die er, mit der er ja gegen den Toro sehr erfolgreich ist. Er ist jetzt gleichgezogen mit Giovanni Trapattoni auf Platz 1 der Juventus-Coaches mit den meisten Siegen gegen die Granata. 13 an der Zahl.
Krass. Moise Kean hat sich aufgearbeitet. Oh, ist von Danilo, hat da sozusagen Standing Ovations des Publikums initiiert bei der Auswechslung von Moise Kean. Danilo kann man auch noch hervorheben. Sehr solide, sehr kampfstark und irgendwie ein Gespür dafür, dass, glaube ich, Moise Kean das mal gebraucht hat. Irgendwie so ein bisschen den Zuspruch, weil sonst war er relativ glücklos. Kenan Yildiz ist hinten raus noch eingewechselt worden. Der war ganz nice. Das war tatsächlich ganz gut. Aber ansonsten war das natürlich ohne Chiesa und Vlahovic. Ja, und dann ist halt das linke Füßchen von Kollege Kostic so der Heilsbringer. Hat ja Fabio auch gefragt, glaube ich, ne? Standardkönig der Serie A. Wie es scheint, lässt Allegri nur noch Standards trainieren. Wie eine solide Mittelklasse-Mannschaft.
Ja, ich glaub, wenn dann wieder alle fit sind und von Anfang an spielen können und so. Ich meine, das sah ja am Anfang der Saison teilweise ganz okay aus.
Ja, da
muss man jetzt auch nicht dann jeder, nur weil es einmal schlecht war, dann direkt wieder alle Dämme brechen lassen.
Ja, allerdings, da kann ich einmal, das ist das erste Mal seit langem, dass ich eine interessante Expected Goal Statistik gelesen habe. In den ersten 4 Partien in der Serie A hat Juve im Durchschnitt einen Expected Goal Wert von 1,93 herausgearbeitet. Mhm. In den 3 Spieltagen danach vor dem Derby waren es nur noch 0,9.
Oh, okay.
Also sozusagen erwartet, sozusagen in den 3 Spielen dann ein Tor weniger, ein ganzes Tor weniger erwartet als so, genau.
Wie, ja, warte mal kurz. Da
Das kann gegen Torino, könnte es auch nicht.
Google ich einmal kurz live.
Wie viel die gegen Torino hatten?
Also ab wann? Nach bis Lazio oder was?
Mhm.
Weil dann gab es die Niederlage gegen Sassuolo und danach ist Vlahovic halt nicht mehr fit gewesen.
Ja, das stimmt.
Das damit zusammenhängt. Ja.
Und jetzt tatsächlich gegen Torino hatten sie auch Expected Goals 1,9, wo die herkommen. Ja, die haben noch ein paar Abschlüsse gehabt.
Kenan Yildiz, hast du erwähnt, ist erstmals für die türkische A-Nationalmannschaft berufen worden. Mhm. Das als kleinen Eintrag von der Seite sozusagen. Wir hatten ihn ja zu Saisonbeginn, als er die ersten ein, zwei Male eingewechselt wurde, schon als einen der Spieler benannt, die ihr auf die Watchlist packen solltet. Und ich meine auch, dass das ist eigentlich ein Satz, den ich später noch hätte anbringen wollen von Fabio, aber passt eigentlich auch jetzt. Er hätte zu Frosinone geschrieben, dass er wegen Sulé, der da ja getroffen hat und auch mehrmals das Aluminium noch berührt hat mit seinen Abschlüssen, geschrieben, dass er sich die Spiele von denen gerne anguckt. Und nach diesem Jahr muss er zusammen mit Fagioli, Cambiaso, Eiling Jr. und Yildiz eine neue Juve-Ära prägen. Also,
okay.
Da hat Juve ein bisschen was in der Hinterhand. Mal sehen, ob das nächstes Jahr alles für die Plus Valenze auf den Mercato geworfen wird oder die Leute. Mhm. Ja, also eigentlich sieht es ja gar nicht. Eigentlich finde ich ja, das muss man Allegri ja auch ein bisschen zugute halten. Er setzt ja schon die jungen Leute auch weiter ein.
Ich bin gerade ein bisschen baff. Hatten wir darüber gesprochen, dass Vincenzo Montella der neue Nationaltrainer der Türkei ist?
Nee, hatten wir nicht. Ja.
Nuri Sahin hat anscheinend eine Assistenztrainerrolle abgelehnt.
Ja.
Sehe ich hier noch so.
Bei Montellas Ex-Club ist jetzt auch wieder Mario Balotelli und der scored da auch wieder ganz ordentlich.
Wo war der Montella davor?
Adana Demirspor.
Ah, ja, und Nuri Sahin ist ja auch irgendwo Trainer bei einem. Deswegen wollte er sich. Ja, genau, und da wollte er sich erst weiter noch entwickeln. Okay. Daniele Russo. Gut. Ja, das wird nicht schlecht aussehen, wenn der da an der Seitenlinie steht. Das glaube ich nicht. Okay. Ja, Fabio hat noch geschrieben, er würde sich mal wieder wünschen, wenn er wieder Trainer auf der Bank sitzen zu haben, der den Fußball liebt und nicht nur die Ergebnisse. Aber
unterm Strich
ist Fußball ein
Ergebnis. Damit hat man, nein. wie oft hat Juve in den letzten 25 Jahren so einen Trainer gehabt? Einmal mit Sarri und der war nur ein Jahr da.
Ja, stimmt.
Und Pirlo vielleicht.
Pirlo weiß vielleicht nicht noch, genau, bei dem haben wir es noch nicht genau verstanden. Er hat zumindest als Spieler das Spiel geliebt.
Ja.
Ja. Den Fußball, den verrückten Sport, der nur solche Geschichten hervorbringt, wie bei Genoa gegen Milan, den lieben wir aber alle miteinander. Die Rossoneri, ganz kurz abhaken, was unter der Woche passiert ist. Wenn die die scheitern eventuell an ihrer extrem katastrophalen Chancenverwertung in der Champions League. Zweites Mal 0-0. Klar, das können die gegen Dortmund auch verlieren, aber sie können auch eben durch Giroud, über den wir gleich noch sprechen werden, da auch in Dortmund auch schon in Führung gehen. Und jetzt, nachdem jetzt dann Newcastle auch noch PSG weggeballert hat, er sollte da dann irgendwie, eigentlich muss man dann jetzt im nächsten Spiel gegen PSG auch einen Punkt mitnehmen zumindest. Verlieren
ist aber, also sehe ich, warum sollte nicht unmöglich sein, oder? Also ich meine, PSG unter Luis Enrique, ohne das jetzt im Detail verfolgt zu haben, wirkt jetzt nicht so übermäßig angsteinflößend.
Ja. Meinst du, sie kommen nach San Siro und stehen alle gemeinsam für den Verein und das Wappen auf ihrer Brust ein?
Ja.
Mhm. Naja, bei der Aufsteigertruppe von Gilardino gewinnt das Team von Stefano Pioli auf jeden Fall mit 1-0 durch den Treffer von Christian Pulisic in der 87. Minute. Der US-Boy liefert regelmäßig. Ich habe für die Folge so einen richtigen Nachrichtensprecher-Zyklus schon wieder angewöhnt zwischendurch. Und dann wurde es extrem wild. Wurde auch, ich habe das nicht live gesehen, ich habe dann nur Dinge darüber erst bei Twitter gelesen oder X, wie auch immer ihr mögt. Und mich dann, als ich es mir angeguckt habe, doch hatte ich mich kurz darüber gewundert, weswegen im ersten Moment Leute die rote Karte für Maignan angezweifelt haben. Ich finde, die ist clear. Das ist ja irgendwie, also Torhüter ziehen gerne mal das Knie an, wenn sie selber zum Beispiel einen Ball abfangen im 5-Meter-Raum. Aber stell dir vor, das ist ein Feldspieler und der springt einem anderen Feldspieler mit dem Knie in die Brust unterhalb des Kinns rein. Ist eine rote Karte, oder?
Ja. Vor allem auch mit der Geschwindigkeit. Mach ich mir wahrscheinlich, also ich weiß nicht, wie viele Leute, die unseren Podcast hören, so Fans von Nationalmannschaftswettbewerben sind, aber ich hätte auch Manuel Neuer im WM-Finale 2014 vom Platz gestellt.
Sofort. Ich weiß nicht, für welche Szene, aber auf jeden Fall.
Ja. Also Higuain auch so ähnlich.
Ah, oder, stimmt, ja. Ah, Mann. Naja, auf jeden Fall hat er dann nach VAR rot bekommen.
Aber wegen Notbremse, glaube ich, offiziell, ne? Oder zumindest war das, was im Kommentar dann gesagt wurde.
Weiß nicht. Eine Mischung aus allem, auf jeden Fall war es ja in der Summe verdient. Der andere Torhüter hat auch noch gelb-rot bekommen, Martinez. Und dann aber eben Giroud in dem grünen Trikot von Mike Maignan. Da kurz vor Schluss, das ist ja keine so eine klassische Torhüterparade. Man sieht auch, dass er sich nicht bewegt wie ein Torhüter, aber wie er sich da reinwirft mit seiner Frisur, die natürlich immer noch saß, und dann den Ball so erst so weghaut, also aber vom Timing her genau richtig da gewesen, und ja, sich dann auf den Ball schmeißt. Und Vorschlag für den Folgentitel ist auf jeden Fall Sexiest Goalkeeper Alive.
Finde ich gut. Ist gekauft.
Und, naja, Dominik hatte hier tatsächlich gefragt, was wir zu der roten Karte von Maignan sagen, haben wir beantwortet. Tolle Choreo von Geno hast du noch aufgeschrieben.
Ja, die gibt es jetzt sowas, also die machen jetzt, glaube ich, bei jedem Heimspiel, da jährt sich der 100. Geburtstag in diesem Monat, 130. meine ich. Und da gibt es, glaube ich, jetzt bei jedem Heimspiel immer ordentlich was zu bestaunen.
Ja, das kann man sich angucken. Ah, hier, Marc hatte noch geschrieben, nach einmal drüber schlafen, rot für Maignan war okay. Geht mit dem Knie voran, super gefährlich und komplett egal, ob er den Ball spielt, genauso sehe ich es auch. Hand von Pulisic, ehrlich, ich weiß es nicht, kann sein, kann nicht sein. Weiß ich nicht, was er mit meint.
Ja, das sah beim Tor so ein Brust oder Oberarm, keine Ahnung.
Ja, wenn es so knapp ist, dann lässt man es einfach zählen.
Genau.
Ja, Mr. Linienanleger in der Bundesliga hier. Er dreht ja schon wieder durch bei dem VAR, wirklich. Das ist jede Woche die gleiche Scheiße seit 5 Jahren. Das ist unerträglich teilweise, finde ich.
Aber sorgt immerhin dafür, dass du meme-mäßige Sprüche bringen kannst im Kommentar.
Ja, da bin ich mir im Nachhinein auch immer noch nicht ganz darüber irgendwie im Klaren, ob ich meinen eigenen Spruch cool fand oder nicht. Er lag mir 45 Minuten auf der Zunge, weil es da in der Champions-League-Konferenz so viele Abseitsentscheidungen gab. Und die Kollegen ständig gesagt haben, Linien ziehen, Linien legen. Und dann irgendwie Naja. Und was wollte ich noch sagen? Ah ja, das ist natürlich, es wäre auch nicht das Fußball-Business der heutigen Zeit, wenn man daraus es nicht machen würde, Let's sell the Torhüter-Trikot mit Giroud hinten drauf. Wobei, was ich lustig finde, das kannst du ja davor auch schon machen. Also, dass sie das jetzt sozusagen so rausstellen, dass das Trikot im Fanshop, das Torwart-Trikot mit Giroud hinten drauf zum Verkauf ist. Du kannst ja auch sonst ein Torwart-Trikot auswählen und mit einem Spieler beflocken lassen deiner Wahl.
Ja, hast du ja gemacht, ne?
Das habe ich ja gemacht zum Beispiel. Ich habe das Torwart-Trikot von Hellas jetzt, das grüne, mit Saponara drauf. Hat mir Markus zukommen lassen. Ganz liebe Grüße. Ist auch schon aufgetragen worden. Und, da sind wir doch gerade beim Thema, apropos Markus, apropos Trikots, der hat nochmal ein bisschen was nach- und aufgearbeitet rund um die Textilwunder und Verbrechen der Serie A. Und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Bitteschön.
Ciao, tutti. Ich hatte den beiden Calcio-Koryphäen Marius und Mario vor ein, zwei Wochen ein kleines Follow-up zu unserer Trikotfolge versprochen, das ich an der Stelle gerne einlösen möchte. Und zwar, um ein bisschen ein paar Neuigkeiten, um auf ein paar Neuigkeiten einzugehen und ein paar Fragen und Feedbacks, die reinkamen, vielleicht ganz kurz nochmal aufzugreifen für euch. Da gab es zum Beispiel eine Frage, bzw. eine Meinung von, ich glaube, Flo heißt er, der sich über die Farbe des neuen Roma-Trikots ein bisschen beschwert hat und der auch das Trikot an sich nicht so schön fand. Fair enough. Um die Meinung soll es mir gar nicht gehen. Es geht mir eher um dieses Roma-Rot, was ihm fehlt. Ich verstehe, was er meint, dass das eigentlich eher immer in so eine Richtung Weinrot geht, so ein bisschen wie zum Beispiel bei Torino. Aber dieses hellere Rot, was jetzt das neue Trikot auch wieder hat, das gab es im Verlauf der Roma-Historie immer mal wieder. Das gab es, glaube ich, 2017 ist das relativ in die Richtung gegangen, 2015 auch. Und das aktuelle Heimtrikot geht ja so ein bisschen in Richtung Hommage an das Trikot mit dem Barilla mit dem Barilla-Brustsponsor aus den 90ern. Ist also eine Hommage an die Zeit und ich gehe relativ stark davon aus, dass die Farbe auch daher rührt, dass man das genommen hat. Ist ein bisschen so ein Phänomen bei der Roma, was es auch gibt mit der zweiten Farbe, ob das eher in Richtung Gelb oder ein bisschen in Richtung Orange geht. Auch da hat man über die Jahre immer mal wieder ein bisschen variiert. Ja, ist jetzt nicht so wie bei Schalke Blau, was irgendwie immer das gleiche Blau ist. Bei Roma ist schon immer mal so ein bisschen Variation drin gewesen. Beide Farben haben natürlich auch Freunde und Feinde, ist völlig klar. Manche Fans mögen es, manche mögen es nicht. Aber das ist jetzt nichts Neues, dass jetzt nur das Trikot aus dieser Saison irgendwie hat, womit es sich rumschlagen muss. Thema Farben übrigens, ich weiß nicht, wer das Spiel der Roma in bei Torino gesehen hat. Da haben sie auch eine völlig wilde Mischung aufgetragen. Die hatten das Auswärtstrikot in diesem, wie soll man sagen, Elfenbein, dreckigen Weiß oben an mit dieser dunkelroten Rückennummer und dazu die hellrote Hose vom Heimtrikot. Sah grauenhaft aus und ist designtechnisch eine absolute Vollkatastrophe gewesen. Apropos designerische Vollkatastrophen. In der Trikotfolge leider gecallt, jetzt eingelöst. Das SPQR auf der Brust der Roma ist ab sofort weg. Da ist jetzt ein saudisches Staatsunternehmen stattdessen drauf. Ich hatte es schon getwittert, ich hasse alles daran, aber scheinbar muss das Geld reinkommen und man hat das dann gemacht. Der entsprechende Auftraggeber hat dann auch ein Vorstellungsfoto mit der kompletten Mannschaft und dem kompletten technischen Staff bekommen. Weiß ich nicht, ob er für einen Sponsor so einen riesen Aufriss für ein Foto machen muss, aber naja, der Fußball und das liebe Geld, da macht man dann halt auch mal Sachen, die im Zweifel nicht unbedingt jedem gefallen. Naja, machen wir schnell weiter. Ganz kurz rüber noch, was wir auch in der Trikotfolge hatten, war das Heimtrikot von Milan, wo wir gesagt haben, dass die schwarzen Rückennummern relativ schlecht lesbar sind. Und das hat die UEFA scheinbar ähnlich gesehen und hat beim Champions League-Spiel von Milan darauf bestanden, dass die Trikots in weiß floppen, damit man das am TV-Bildschirm besser erkennen kann. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das vielleicht zumindest auf europäischer Ebene jetzt Schule macht und dann auch weiterhin so beibehalten wird. Muss man mal beobachten. Dann hatten wir, was auch noch ganz interessant ist, das dritte Trikot, was ja überall einigermaßen zerrissen wurde. Da gab es, glaube ich, letzte Woche die Hörereinsendung dazu, dass das Drogenrausch-Trikot von Milan so ein bisschen die Hipster-Choice ist und so ein bisschen hier fashionmäßig von Leuten aufgetragen wird, die mit Fußball eigentlich gar nichts zu tun haben, die vielleicht nicht mehr wissen, was das für ein Verein ist. Aber dazu passt, dass mir schon vor ein, zwei Wochen schon der geschätzte Kollege Almirante Marco aus Berlin eine WhatsApp geschrieben hätte, wo er mir mitgeteilt hat, dass dieses Trikot ein absoluter Verkaufsschlager bei Milan ist. Und ich glaube, das mindestens das meistverkaufte Ausweichtrikot in der Geschichte von Milan, jetzt schon, und auch in der Gesamtverkaufsstatistik schon sehr, sehr weit vorne ist, überrascht viele. Hat man auch gesehen an dem Ergebnis, was dann beim Community Ranking kam, aber scheinbar kommerziell erfolgreich ist es offensichtlich trotzdem. Apropos kommerziell erfolgreich. Milan hatte ja am Wochenende den schönen Olivier für, weiß ich, 10 Minuten oder so im Tor, der dann auch einen prompten Ball gehalten hat. Und schöne Aktion heute von Milan. Die hatten dann das Torwarttrikot bei sich im Shop und haben dann unter den Torhütern auch den Giroud aufgeführt, neben Manier und den anderen beiden Torhütern. Und haben dann auch das Trikot mit Nummer 9 Giroud angeboten. Und das war innerhalb kürzester Zeit komplett sold out. Lustige Geschichte, passend zum aktuellen Tagesgeschehen vielleicht ein bisschen. Dann haben wir noch, was haben wir denn noch für euch? Ah ja, Udinese hatten glaube ich, die Jungs auch schon kurz angesprochen, haben ihr drittes Trikot vorgestellt. Ist mit Abstand das Beste. angesichts dessen, was man auf dem Sponsor noch machen kann, da sieht es noch einigermaßen verträglich aus. Das Muster ist sehr dominant und der Sponsor fällt dadurch nicht ganz so schräg auf. Ist hauptsächlich weiß-schwarz und der Sponsor ist goldgerahmt, glaube ich. Sieht gemessen an den anderen zwei sogar einigermaßen gut aus. Den umgekehrten Weg ist Bologna gegangen. Die haben ihr drittes Trikot rausgeschmissen und das ist wirklich sehr, sehr wild. Keine Ahnung, was das ist, wie seismografische Linie. Keine Ahnung. Da hat man sich wahrscheinlich gedacht, nachdem wir jetzt zwei absolute Bänge hatten, haben wir einen Freischuss und da hauen wir einfach mal auf die Kacke und präsentieren mal was. Ja, in der Flop-Liste wahrscheinlich sehr gute Chancen gehabt hätte, wenn das ein paar Wochen vorher rausgekommen wäre. Abschließend, apropos rauskommen, seit unserer Auszeichnung hat die liebe SSC Napoli zwei neue Trikots auf den Markt geschmissen. Ein weißes Champions League Trikot, was quasi eine Kopie von dem mit dem Vesuv-Wasserzeichen ist, nur ohne das Wasserzeichen. Und ein mit Totenköpfen übersätes Halloween Trikot. Keine schlechte Leistung innerhalb von, wie lange ist das jetzt her? 2 Wochen? 3 Wochen? Da sagen wir Respekt. Ganz zum Schluss noch vielleicht noch abschließend großen Respekt auch an den Roma Fanshop. Der ist, gut, das interessiert euch jetzt natürlich weniger, aber ich wollte es einfach mal mitgeteilt haben. Vor 7 Wochen haben Sascha aus dem, der das Tippspiel administriert und ich im Roma Shop SPQR Trikots bestellt. Seitdem haben wir weder die Trikots gesehen, noch hat die Roma auf irgendwelche Anfragen von uns reagiert. Das Einzige, was sofort gemacht wurde, war, die Kreditkarte zu überlasten. Ganz liebe Grüße natürlich an die Shop-Mitarbeiter. Es wäre ganz cool, wenn ihr unser Zeug irgendwann mal auf den Weg schicken würdet, und wagt euch bitte nicht, Riyad-Season vorne drauf zu machen, weil ansonsten werden 2 Flüge Frankfurt-Rom gebucht und dann klären wir das persönlich. Aber kein Aufruf zur Gewalt, wir machen hier nur Spaß, ne? Und weiterhin viel Spaß mit der Folge. Macht's gut!
Markus, ganz liebe Grüße, herzlichen Dank und stay strong in Hessen. Grüße aus Bayern. Dann sind wir jetzt an dem Punkt, wo ich dich nochmal drum bitten würde, nochmal live zu googeln, ob in Salernitana der Trainer noch da ist. Die verlieren nämlich 0:3 bei Monza, die Exil-Mailänder oder der Vorort Mailands kommt so langsam in Fahrt. Colpani nach einem schönen Solo mit dem 1:0 und der 9. Vignato. Erster Start, erstes Tor. Ein Talent, das es zu verfolgen gilt, hat Marius hier so schön reingeschrieben in unser Worksheet. Und dann machen wir das doch. Aber Vignato, nein, schau mal, verwechsel ich den mit dem.
Da gibt es zwei.
Gibt zwei von, ne?
Ja.
Ist der andere ein Torwart?
Beides Außenstürmer, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall habe ich den Namen schon mal gehört.
Genau, Emanuel Vignato spielt bei Pisa und sein kleiner Bruder Samuele, gut, der ist offensiver Mittelfeldspieler laut transfermarkt.de,
Dann wird es
der spielt
stimmen.
bei Monza und ist italienischer U19-Nationalspieler und hat sein erstes Serie A-Tor erzielt gegen die Salernitana und gilt, also sein Bruder galt eigentlich schon als großes Talent immer. Ich hatte damals beide aus der Chievo-Jugend ursprünglich. Samuele gilt aber noch als größeres Talent. Und dass er von Paladino jetzt mit seinen 19 Jahren regelmäßig zum Einsatz kommt, das unterstreicht das auch, würde ich sagen.
Ja. Pessina macht das 3:0 dann komplett. Monza, wie gesagt, die sind ja jetzt wieder ja, im Lauf und auch so den Erwartungen entsprechend auf Platz 7. Das ist tatsächlich mehr als ordentlich. Und bei den Süditalienern, Paolo Sosa, tja, soll heute am Montag entschieden werden,
Ja,
ob er dann bleiben darf.
Gianluca Di Marzio hat vor 2 Stunden, also um 5 Uhr, wir haben es jetzt so 19, 19:20, geschrieben, dass ein Treffen zwischen Salernitana-Offiziellen und Pippo Inzaghi stattfindet. Er
Ja.
hat, glaube ich, bisher in seiner Karriere in der Serie A noch nicht so erfolgreich gearbeitet.
Das stimmt, das stimmt. Wobei, da könnte ich mir vorstellen, dass es funktioniert. Weil ich meine, der Kader ist doch auch nicht so schlecht. Ich weiß nicht, was bei denen los ist, aber ich glaube, die brauchen immer irgendwie wieder frische Kräfte. Und wenn ein Trainerwechsel Sinn macht, dann doch jetzt, weil weiß dem jetzt nochmal die Chance geben, über die Länderspielpause zu trainieren und dann verlierst du das nächste Spiel und dann entlässt du ihn. Aber jetzt habe ich Lust dazu bekommen, denn du hast hier noch einen Link reingehauen, weil die ja gesagt haben, dass die sich jetzt vielleicht noch vertraglose Spieler holen noch vor dem Winter. Und da hat dein Arbeitgeber ja auch eine hier vertraglose Spieler, die man sich holen könnte. Da gehen wir es doch einfach mal drüber. De Gea, okay, die haben
die haben einen besseren Torwart.
Die haben einen besseren. Jesse Lingard, weiß ich nicht, ob der was gemacht ist für Salerno, für den Süden Italiens. Eden Hazard kann ich mir gut vorstellen. Hä, Almani Touré, ist es der mal bei Frankfurt war?
Ja, genau. Keine Ahnung, was da los ist.
Roberto Soriano.
Ja, das wäre natürlich absolut naheliegend und mit Candreva zusammen, die haben ja bestimmt auch schon so 100 gemeinsame Spiele, könnte ich mir vorstellen.
Mhm. Ah, geil, dann ist noch dieser Tanguy Koulibaly, der sich bei Stuttgart verzockt hat. Mit seinem Berater. Das kommt ja auch eher selten vor gerade.
Ja. André Ayew da unten.
Ja, geil, Mann. Was? Warum ist der erst 33? Hä, das ist doch nicht der. Der ist doch nicht erst 33.
Ist halt wahrscheinlich schon irgendwie dabei, seit er 18 ist, ghanaischer Nationalspieler und so.
114 Spiele für Ghana.
Ja.
Valon Berisha finde ich naheliegend.
Absolut.
Das ist ein Salernitaner. Torhüter geht leider nicht. Timo Horn sonst. Karim Bellarabi, weiß ich auch nicht. Wir finden noch einen. Marco Benassi.
Ja, klar.
Marco Benassi, ja.
Wenn er fit ist.
Ja.
André Hahn könnte auch mit Candreva zusammen den Flügel beackern.
Marvin Plattenhardt vielleicht auch.
Ja. Sokratis für die Verteidigung.
Der soll zu Werder kommen. Geil, was, der ist vertraglos. Boah, der ist 35. Guck mal, der ist 35 und Andrew Ayew ist 33. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Nico Schulz. Ja, der ist,
glaube ich, ein Arschloch.
Ja. Hatscha Nainggolan. Ah, der ist gerade verletzt. Schade. Pass auf. 2, 3 Namen. Oh Gott, das könnte ich ja ewig machen hier. Shkodran Mustafi.
Wenn du noch Mustafi und Armin Younes unter Vertrag nimmst, dann hast du auf jeden Fall auch gewonnen.
Ja. Malos. Den hier weißt du, Schachter,
ja,
früher.
Ne? Ja,
klar. Jerome Boateng kann erstmal irgendwie sich, ja.
Luis Gustavo.
Daniel Caligiuri.
Ja, auch geil. Der hat bestimmt Bock nochmal in Italien zu spielen. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen.
Felipe Caicedo. Felipe Caicedo wäre tatsächlich auch so einer.
Das ist der Stürmer?
Ja, der bei Lazio war. Der auch nie was gerissen hat irgendwo.
War bei Lazio teilweise nicht schlecht als Joker.
Ja, das stimmt. Okay, komm, 2 Seiten noch. Simone Sasa. Come on, bitte.
Bitte. Und Quagliarella. Doppelsturm.
Und jetzt habe ich die Seite durch.
Hatem Ben Arfa ist auch.
Ja.
Damit macht man sich immer Freunde in der Kabine.
Ich weiß nicht, ob Pipo Inzaghi mit dem zurechtkommt. So, jetzt letzte Seite, dann ist aber auch wirklich Schluss. Aber da sind schon ein paar dabei, die ich mir wirklich vorstellen kann, dass sie dann da unterkommen. Okay, die Seite ist es gerade langweilig. Ja gut. Nee, dann müssen wir doch auf. Aber bevor wir das. Ich glaube, ich bin auch alle durch auf Seite 5. Aber doch, da sind doch so ein paar dabei, alte Serie A-Kranten, die wir da nochmal irgendwie sehen werden. Gehen wir kurz weiter. Frosinone hat 2-1 gegen Hellas gewonnen. Und ja, Verona durchwachsener Saisonstart. Und jetzt hat ja auch Steffen so schön gesagt, ist man sich. Jetzt ist es endgültig so weit, dass man einfach sagen kann, da geht es einfach nur klipp und klar gegen den Abstieg.
Genau.
Gerade nach einer Niederlage gegen Frosinone, die auf Platz 8 stehen jetzt, ne? Muss man auch mal. Also Lecce, Frosinone, stark.
Ja, ich hatte mir da notiert, vielleicht gibt es ja jemanden in der Community, der oder die Frosinone auch letzte Saison schon ein bisschen intensiver verfolgt hat. Wir hatten dazu auch einmal, also ich hatte ja einmal so ein bisschen taktisch runtergebrochen, was Grosso da so macht, allerdings aus dem Internet zusammen recherchiert und nicht Max Jakob Ost, liebe Grüße, mäßig die Spiele durchexerziert. Aber was macht die Francesco anders als Grosso? Was macht er ähnlich? Worauf baut er auf? Der Kader ist ja auch ziemlich, ziemlich durchgewürfelt worden nach dem Aufstieg. Wenn da jemand Expertise hat und Lust hat, die mit uns zu teilen, vielleicht im Rahmen einer Sprachnachricht oder auch eines Besuchs im Podcast selbst, da mal ein bisschen tiefer einzusteigen, hätte ich Lust drauf.
Sehr, sehr gerne. Also da bin ich natürlich auch immer sehr offen für, vor allem, wenn ich sie dann mal kommentieren muss. Dann hat Steffen noch einen riesen Abriss, das ist im Transfermarktforum, ne?
Ja, genau. Also wenn man Italien-Forum Transfermarkt googelt oder wenn man die Navigation selbst kennt und sich da zurechtfindet, findet man das auch. Im allgemeinen Italien-Forum, im Thread zu Hellas Verona, hat er einen sehr langen Beitrag geschrieben. Ich kann dir auch den Link schicken und du packst den auch in die Shownotes. Dann
können wir auch so machen. Oder ihr sucht ein bisschen. Schauen wir mal.
Ja, genau. Auf jeden Fall, also er bricht die Situation in Verona detailliert und emotional, aber trotzdem so objektiv es geht, runter. Und dem würde ich so viel nicht hinzufügen. Und lest euch das doch gerne einmal durch. Was ich interessant noch fand am Ende, weil wir ja auch so ein bisschen über die Ernennung von Di Francesco uns amüsiert haben und der jetzt Woche für Woche uns sozusagen die eigenen fressen. Und das ist noch nie vorgekommen, ne? Er endet den Beitrag quasi damit. Ach ja, kleine Notiz am Rande. Frosinone und Ex-Hellas-Coach Di Francesco in der vorletzten Saison ganze 3 Spiele im Amt, gab nach dem Spiel zu Protokoll, wie wichtig für ihn dieser Sieg gegen Verona gewesen sei. Er habe außerhalb des Platzes keine positive Zeit gehabt und er könne bestätigen, dass er dafür gewisse Personen verurteile.
Das ist doch für heutige Verhältnisse schon relativ deutlich.
Ja, und wenn es ihm jetzt wieder besser geht, dann freut uns das auf jeden Fall.
Ja, das kann man so festhalten. Ich glaube, ein ganz guter Typ. Dann gab es 5 Tore bei Lazio gegen Atalanta. Endet in einem Heimsieg für die Laziali 3-2.
Ganz wichtig, ne?
Ja, ganz extrem ganz wichtig. Also muss man wirklich sagen, stimmt, die waren ja in der Tabelle komplett am Arsch. Jetzt sind sie zumindest mal auf Platz 13 vorgerückt. Die Kette La Eigentor. Du hast es gesehen, hast geschrieben, kann er eigentlich nicht viel machen, ne?
Ja, die Ecke fällt halt so runter und steht dann da. Ich weiß nicht, ob man sich dann, wenn man weiß, wie Ecken so getreten werden, ob man sich dann irgendwie besser positionieren kann, um den Ball dann irgendwie anders rauszuspielen. Wenn man Innenverteidiger ist, macht man das vielleicht automatisch, keine Ahnung. Aber das sieht unglücklich aus, aber ich sage, er kann dann nicht viel machen.
Okay. Castellanos erhöht dann schon in der 11. In der 33. Ederson mit dem Anschluss und in der 63. Kolasinac mit dem Ausgleich. Marušić will geschubst worden sein. Keine Ahnung, wie Anthony Jung oder was. Wenn jemand geschubst wird und deswegen Zweikampf verliert und nicht so richtig umfällt, dann sage ich immer, geh halt anständig in den Zweikampf.
Also er lamentiert halt danach auf jeden Fall. Ja. Aber ist sich, glaube ich, nicht mal angeguckt worden. Oder vielleicht schon, aber nicht vom Schiedsrichter auf dem Feld auf jeden Fall.
Ja. Vecino dann in der 83. mit dem 3-2 Siegtreffer. Marušić mit dem Assist. Ja. Das klingt, wenn ich es mir so durchlese, was du da alles dazu notiert hast, nach einem recht unterhaltsamen Fußballspiel.
Fand ich auch. Also ich habe es so nebenbei laufen lassen. Und für so einen Fußballnachmittag, frühen Abend, wann ist das angepfiffen worden? Das weiß ich jetzt schon wieder nicht mehr.
Welcher Wochentag ist heute, ist die Frage.
Okay, keine Ahnung. ja, 15 Uhr habe ich recht gehabt, Nachmittag.
Ja.
das ging auf jeden Fall ganz gut rein. So. Also Atalanta sehr offensiv, Lazio hat den Platz, den es da gab, dann in der Verteidigung sehr, sehr gut nutzen können, hat sich dann aber auch danach versucht, aufs dann also weiter zu kontern sozusagen, und Atalanta ist aber dann irgendwie ein bisschen stabiler reingekommen. Ich weiß nicht, ob Gasperini da ingame-mäßig irgendwie ein bisschen was verändert hat. Vielleicht war es dann auch die Hereinnahme von Koopmeiners zur Halbzeit. Auf jeden Fall, sage ich mal, ist das Tor von Vecino zum Sieg in eine Phase gefallen, wo man eher das Gefühl hatte, dass Atalanta das komplett dreht.
Ja, das hatte ich unter der Woche übrigens auch. Deswegen kann ich einfach nur sagen, freut es mich für dich, wenn du da so ein schönes Fußballspiel gesehen hast. Denn was ich unter der Woche bei Celtic Lazio gesehen habe, erschreckend, muss ich sagen. Also das ist das, was ich von Lazio gesehen habe, und das war wahnsinnig schlecht. Also die holen jetzt sozusagen den vierten Punkt zum zweiten Mal in der 5 Minuten Nachspielzeit nach Provedel, dann Pedro.
Stimmt, ja.
Im Paradise, wie der Schotte sagt. Und ja, 2-1 Sieg, und war aber nicht gut. Aber zumindest ergebnistechnisch eine ganz ansehnliche Woche für Sarri, und auch Atalanta hat ja dann in der Europa League gewonnen, 2-1 bei Sporting. Das ist in jedem Fall auch ein Ergebnis, das, ja, das unterstreicht, dass Italien zurück ist. Ja?
Genau, also das riecht ein bisschen nach Gruppensieg für Atalanta. Wenn dann nicht die beiden nächsten Gegner, also der eine nächste Gegner in den nächsten beiden Spielen, Sturm Graz wäre.
Ja.
Richtig. Grüße an Michael.
Stimmt.
Den Inter-Fan.
Ja.
Ah, nee, das können wir in dieser Saison einfach auch mal lassen. Der ist
ja, irgendwie kommen wir hören auf damit. Aber die Grazer Sturmflut, die wird da auch schon abliefern. Geliefert hat auch Lukaku. 4-1 gewinnt die Roma bei Cagliari. Das ist auch nichts, was man zu hoch hängen sollte. Gegen das Team von Ranieri, das bislang noch nicht so richtig angekommen ist in der Serie A, kann man, glaube ich, so sagen.
Ja, der schlechteste Saisonstart der Vereinsgeschichte.
Ah, krass, okay. Ja. Aber 2 Punkte, 3-16 Tore nach 8 Spieltagen. Quo vadis, Cagliari Calcio? Wahrscheinlich ist die Antwort Serie B, wenn die Frage, wohin des Weges ist. Ansonsten hast
anscheinend, du... Anscheinend ist tatsächlich Ranieri, das lese ich hier gerade live im Internet,
ja.
Ist, also da gibt es keine Anstalten, ihn zu entlassen.
Ja,
man,
das soll er auch machen.
In Cagliaris Führungsetage sagt man, der Spielplan war sehr schwer.
Ja, das habe ich letztens, ich glaube, ich habe es vor 2-3 ja. Wochen gesagt, ich habe eigentlich von denen gute Ansätze gesehen, da gegen Milan. Gib dir mal noch 3-4 Spiele, da würde ich es tatsächlich machen und ihm auch noch die Länderspielpause geben. Die haben ja, ich glaube, da Nandes und so, die haben ein paar gute Zocker, Mann, und Luwumbo und so. Klar, irgendwann musst du auch mal die Punkte einfahren, gerade auch für den Kopf, na, damit du nicht in so eine Ergebnisspirale kommst. Und da musst du irgendwann den Bock umstoßen und nochmal alles raushauen.
Ja, zur Not holst du dann Thomas Doll.
Oh Gott. Naja. Und dann
kann der bestimmt noch.
Stimmt. Besser als Englisch vermutlich sogar. Dann hast entweder du oder war das Markus uns hier noch ganz viele Opta Paolo-Facts zu Lukaku reinkopiert?
Wir beide. Also
ja, okay.
Er hatte sie, glaube ich, übersetzt auf Deutsch und ich habe sie einfach auf Englisch rauskopiert.
Sehr gut. Er hat auf jeden Fall, kann man kurz festhalten, er hat abgeliefert. Ne? Also er hat einen Torschnitt von trifft alle 87 Minuten in dieser Saison. Das ist für ihn persönlich zu diesem Zeitpunkt seit 2011/12 den besten Schnitt, den er je hatte.
Das glaube ich seit dem Zeitpunkt, wo er Anderlecht verlassen hat.
Ah, okay. Ja, Top 5 liegen, genau.
Ja.
Und 4 Tore in seinen ersten 6 Serie A Spielen für die Roma. Das ist von allen, die seit Mitte der 90er für die AS debütiert haben, hat da nur ein gewisser Gabriel Batistuta mit 8 und El Shaarawy mit 5 besser performt. Oh, da ist es doch eine Reihe, in die man sich gerne einreiht. Oh ja.
Es wird,
es wird sprachlich redundant, dann gehen wir doch einfach weiter unter der Woche 4-0.
Es geht zu Ende. Also.
Servette Genf abgefertigt, ja, dann haben sie es auch endlich wieder einen Trikotsponsor.
Einen tollen.
Ja, ja, klasse.
Naja, hat Markus ja schon was zugesagt. Ne?
Ja, denke auch. Und auch Napoli hatte ja nochmal ein gruseliges Halloween-Trikot und so war auch der Auftritt. Man verliert zu Hause 1-3 gegen die Fiorentina. Ich lege euch sozusagen, wer da gerne Rant hören will, kann ich euch, glaube ich, diese Woche, ohne es bereits selber gehört zu haben, die Kollegen von Der Neapolitaner ans Herz legen, die sich da auch mal ganz ausführlich um die SSC kümmern. Ich habe sie gesehen in der Champions League gegen Real. Da waren sie, wie ich finde, über weite Strecken die bessere Mannschaft, haben sich durch eigene individuelle Fehler um den Lohn der Arbeit gebracht und dann halt jetzt dann nochmal zu Hause verlieren und wieder mit größeren bis ganz großen Lücken in der eigenen Defensive und dadurch, dass Italianos Team extrem anstrengend gepresst hat, muss man einfach sagen, dass dann natürlich auch durch den Abgang von Kim und die anderen, die da erst spielen, Napoli nicht mehr so ballsicher hinten heraus kombinieren kann.
Rahmani weiterhin verletzt, meine ich. Also da haben wir jetzt auch gegen Florenz wieder Nathan und Östiger die Innenverteidigung gebildet. Und ja, da Abstimmung war ausbaufähig, sag ich mal.
Ja. Also ich bin immer noch der Meinung, dass man da jetzt natürlich irgendwie nicht die eine Woche so, nicht die andere Woche so sein sollte. Die Abwehr ist auf jeden Fall ein Faktor, der sehr negativ noch ins Kontor schlagen kann, wenn man da das dann nicht abgestellt bekommt. Allerdings, wie gesagt, der Auftritt gegen Real, den fand ich schon gar nicht so verkehrt. Deswegen, dennoch hat sich natürlich anscheinend die Laurentis nicht nehmen lassen und Rudi Garcia auch schon vorgeladen. Die Gazetten drehen durch, hat Marius geschrieben. Wir tun es nicht. Und gucken mal, was die Spiele nach der Länderspielpause so geben. Ich glaube, das Ende des Oktobers ist auf jeden Fall noch dann, ich glaube, da spielen wir noch gegen Milan.
Ja. Ja, also Garcia ist vorgeladen worden von De Laurentiis heute. Was dann das Ergebnis sein wird, das wird man wahrscheinlich irgendwie über Nacht erfahren oder so. Wenn man Dela kennt. Ich habe einfach bei Instagram mal in der Story die Frage gestellt, wen die Fans denn sich als Nachfolger vorstellen könnten. Ich habe es auch bei Twitter geschrieben, Marcelo Gallardo finde ich geil. So, das wird passen.
Du springst also auf den populistischen, du tust schon so, als wäre Rudi Garcia weg. Auf den Zug springst du mit auf. Was bist du nur für ein Mensch, Marius?
Ja, schwierig, also weiß nicht, auch viel zu tun gehabt heute und so, da kann man das Gehirn auch irgendwann mal ausschalten.
Er kennt die Mechanismen, die sogenannten.
Und die sind ja auch gar nicht alle Fans, deswegen schreiben einige, Gianpaolo wäre witzig, ganz klar. Hansi Flick, eigentlich egal, selbst Jupp Stamm würde ein filigraner das Offensivspiel aufziehen. Für gestern kann er eigentlich nichts dafür, finde ich, aber Vincenzo Italiano wäre mein Favorit, ein anderer sagt Motta. Das geht leider nicht. In Italien kannst du den Trainer nicht von einem anderen Verein wegkaufen, die dürfen nur einen Verein pro Saison trainieren.
Ja.
Conte oder Spalletti zurückholen, mehr Optionen gibt es im Moment nicht. Tommy Star Ace, das weiß ich nicht, ist das was aus Ted Lasso oder so? Das kenne ich nicht.
Weiß ich nicht. Lothar Matthäus.
Roger Schmidt, Conte, ja. Ich sag, Garcia behalten oder Gallardo holen. So.
So, das ist doch meine Ansage. Klare Kante von Marius Heuke hier bei Serie Amore.
Das machen wir als Zitatkachel nicht.
Aber man kann ja auch einfach mal sagen, Vincenzo Italiano Appreciation. Ja, also.
Ja, absolut.
Wir haben es lange gecallt und jetzt liefert die Fiorentina ab in der Conference League zu Hause, dann nicht über einen 2-2 gegen Ferencvaros hinausgekommen. Das ist dann vielleicht ein wenig ernüchternd, aber im Endeffekt ist da auch noch alles möglich in der Gruppe und dann gerade hat man da vielleicht ein bisschen mehr Fokus auf das Spiel gegen Napoli gelegt und die Fiorentina ist aktuell auf Rang 4 und somit auf einem Champions League Platz. Da uns die Zeit ein wenig wegrennt, würde ich sagen, springen wir einmal kurz in die Serie B und gratulieren Marius, dazu, dass Parma nach 9 Spieltagen auf Platz 1 steht, allerdings Palermo dahinter hat noch ein Spiel weniger. Wann spielen die denn noch?
Das muss irgendwie eins von diesen Nachholspielen von denen, die am Anfang der Saison ausgefallen waren, genau gegen Brescia, das wird dann irgendwann stattfinden.
Okay. So. Aber
wir haben Parma verloren gegen Venezia am Wochenende. Ah. Egal.
Okay. Egal. Und Feinschmecker Mike war bei Reggiana gegen Bari.
Also, ciao a tutti. Vorgestern war Serie B um 14 Uhr in Reggio Emilia angesagt. Da bereits am Vortag die Meldung reinging, dass die Gäste aus Bari mindestens 800 Tickets verkauft haben, war die Vorfreude auf die Partie AC Reggiana gegen die SSC Bari natürlich sehr groß. Im Nachhinein sprechen die Medien sogar von bis zu 1700 Gästen und insgesamt waren über 10.000 Zuschauer im Stadion. Trainer beim Heimteam übrigens Alessandro Nesta. Frühmorgens ging es dann los mit dem Zug, zuerst nach Milano. Aufgrund der späten Buchung konnten wir alle erste Klasse fahren, aber waren als Reisegruppe alle ein wenig verstreut. Am Morgen ist das aber natürlich nicht so schlimm, da man so in Ruhe noch ein Nickerchen machen konnte. In Mailand umsteigen und dann einigermaßen pünktlich, rund 2,5 Stunden vor dem Anpfiff, war man in Reggio Emilia und sahen unterwegs und beim Bahnhof bereits die ersten Tifosi aus Bari. Da sich die ehemalige Spielstätte, das Stadio Mirabello, in 5 Minuten Fußentfernung vom Bahnhof befindet, war natürlich klar, dass wir die bestehende Tribüne uns auch noch anschauen wollten. Und ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Neben der einen Seite der Tribüne, die noch steht, sah man auch ein paar Wandgemälde. Und wie gesagt, 5 Minuten vom Bahnhof kann man den Umweg gut in Kauf nehmen. Gekickt wird im Stadio Mirabello allerdings nicht mehr. Die Frauen spielten, soweit ich weiß, bis 2005 noch da. Momentan aber, wenn überhaupt, ist noch Rugby angesagt. Anschließend ging es zu Fuß in die Innenstadt, drinks bei irgendeinem Platz, zurück zum Bahnhof, wo wir allerdings relativ lange auf ein Taxi warten mussten, welches uns dann rund 5-8 Minuten vor Anpfiff vor dem Stadion Mapei Città di Tricolore absetzte. Genau, anscheinend stammt die italienische Tricolore aus dieser Stadt. Mehr Infos wird euch bei Interesse sicher Google liefern. Außerdem spielt Sassuolo im selben Stadion, was ihr natürlich wahrscheinlich bereits wisst. Pünktlich zum Anpfiff war man im Stadion und was soll ich sagen, direkt ein sehr, sehr großes Lächeln im Gesicht. Das Stadion war sehr gut gefüllt und die Gäste direkt mit einer ordentlichen Lautstärke vernehmbar. Tickets hat man sich im Vorfeld für die Gegentribüne geholt für 26-27 Euro, wobei man sich dafür als wohnhaft in der Provinz Reggio Emilia ausgeben musste. Wurde uns dann beim Eingang auch klar, warum, da sich die Gruppo Vandeli auf unserer Seite befindet und nicht hinter dem Tor, wo Teste Quadre den Ton angaben. War etwas schade, hatten wir somit nur auf einen Teil der Heimszene freie Sicht und auf die Gäste. Dafür hatten wir aber auf der Gegentribüne schön Sonne und ein paar pöbelnde ältere Herren bei uns. Das hat ja in Italien auch immer was. Reggiana ging früh in Führung, Bari glich aus, glich sehr sehenswert aus in der Hälfte 1 noch. Der Blick richtete sich aber immer häufiger auf die Tifosi statt aufs Spielfeld. Bari mit sehr vielen Fahnen im Einsatz, beide Fanlager mit guter Mitmachquote, mit immer wieder etwas Rauch im Block. So macht Fußball Spaß. Nach dem Spiel, Reggiana hatte noch einige 1-2 sehr gute Gelegenheiten gegen Ende des Spiels. Spiel blieb allerdings beim 1-1. Nach dem Spiel mussten wir nicht mehr in die Innenstadt, in den Bahnhof, sondern etwas außerhalb im Industriegebiet, wo ein Bahnhof für die Highspeed-Züge steht. Ja, unterwegs noch einige Wandgemälde gesehen der Heimszene. Ansonsten, wie gesagt, zu Fuß 25 Minuten zum Bahnhof, wobei man sagen muss, ja, wenn möglich, nehmt ein Taxi. Zu Fuß ist der Weg doch ein wenig abenteuerlich. Anschließend pünktlich 50 Minuten brauchte der Zug, um Milano zu erreichen, umsteigen. Gegen 9:30 waren wir bereits wieder zu Hause.
mit einem sehr, sehr breitem Lächeln im Gesicht.
Grazie mille. Gerne nehmen wir von euch auch ehrlicherweise Stadionerlebnisse in der Länderspielpause, wenn ihr da irgendwo in den unteren Ligen hoppen seid oder von mir aus auch vielleicht seid ihr ja bei England, Italien oder Italien, England. Ich weiß gerade gar nicht, worum es geht. Das bringt mich aber auch schon zur Ankündigung, Schrägstrich Verabschiedung. Nächste Woche ist Marius im wohlverdienten Urlaub. Ich jetzt für die nächsten Tage auch. Und wir hatten eigentlich gesagt, für nächste Woche gibt es keine Folge. Ich habe aber überlegt, da ich mitbekommen habe, dass der geschätzte Kollege Christian Bernhard das Spiel Italien-England begleiten wird. Vielleicht mache ich einen kleinen Block mit ihm zur Nationalmannschaft. Allerdings habe ich ihn noch nicht gefragt und ich weiß auch noch nicht, ob ich nächste Woche Lust habe. Da können wir einfach mal so transparent sein, wenn ihr nicht verpassen wollt, wenn es die Folge dann gibt, diese extra Zugabe nur für euch, dann drückt doch gerne im Podcatcher eures Vertrauens oder in der jeweiligen App auf Folgen, gebt uns eine Bewertung oder unterstützt uns bei patreon.com/seriamore. Oh, das ging doch ganz gut eigentlich dafür, dass wir gesagt haben, dass wir im Kopf ein bisschen müde sind.
Das finde ich auch.
Ah, sehr schön. Ja. Marius, wir halten Kontakt, hören uns dann aber hier sozusagen für die Ohren der Öffentlichkeit erst wieder in 2 Wochen.
Genau.
Bis dahin, lasst es euch allen gut gehen und vor allem lasst du es dir gut gehen, Marius.
Du dir auch bitte.
So machen wir das. Ich gehe jetzt nochmal ein bisschen Kartoffel ernten, ein bisschen körperliche Arbeit in der Länderspielpause für einen freien Kopf.
Das klingt vernünftig. Wenn ihr mich doch nochmal hören wollt, stand jetzt Donnerstag, Rasenfunk, internationaler Kurzpass.
Da geht ihr bitte alle rein. Und jetzt gehen wir ins Bett oder essen oder wie auch immer. Wünschen euch eine schöne Woche. Liebe Grüße und bis dann.
Bis bald. Ciao, ciao. Palla tagliata. Messa fuori. C'è Pirlo. Pirlo.